Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen zum Workshop Gescheiter Scheitern mit Klaus Göttler. Das ist ja wirklich ein interessantes Thema, aber ich muss zugestehen, ja, ich habe also 54 Jahre Übung darin und auch viele Gelegenheiten nicht ausgelassen, zu scheitern und zu lernen, damit umzugehen, so wie das vielen anderen Menschen auch geht. Und deshalb ist es ein Thema, es lohnt sich, darüber nachzudenken und dieses Thema an sich ranzulassen. Annelie hat es ja gesagt, das ist ja nicht das, was wir uns wünschen. Das ist nicht unser erstes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Spiel spielen. Ich sage einige Begriffe und ihr überlegt einfach mal, was euch spontan dazu einfällt. Uli Hoeneß. Würstchen. Steuern. VW. Aha. Dann von Gutenberg. Bitte? Kopierer. Also, es ist doch verrückt, so können wir jetzt weitermachen. Manche können ja hoffen, dass man sie vergessen hat. Von Gutenberg wissen manche nicht mehr so richtig, wer das mal war, dass das mal ein deutscher Verteidigungsminister war. Aber wenn sich Leute an den Namen erinnern, erinnern sie sich in der Regel hauptsächlich daran, dass der offensichtlich irgendeine Doktorarbeit abgeschrieben hat, wie auch immer. Man könnte diese Reihe beliebig fortsetzen und interessanterweise laufen die Dinge immer nach einem ähnlichen Strickmuster. Da kommt ein Verdacht auf, die Presse nimmt diesen Verdacht auf und streut ihn in der Öffentlichkeit. Dann wird erstmal geleugnet, nein, das haben wir doch nicht getan, VW würde das niemals machen und auch sonst niemand. Dann werden vielleicht andere beschuldigt, man versucht irgendwie das auf andere abzuwälzen. Dann beginnt man mit der Scheibchentaktik, man lässt eine kleine Information nach der anderen nach, so viel wie gerade eben nötig ist und am Schluss kommt es dann doch zur Katastrophe und man kriegt mit, okay, es war so. Aber selbst wenn es nicht so war, ist der Makel an einer Person. Jetzt wäre es ja wunderschön, wir könnten einfach über diese Beispiele reden, fern weg von uns. Und wir können sagen, ich bin froh, dass ich nicht von Gutenberg bin. Ich bin froh, dass ich nicht Uli Hoeneß bin. Aber das Problem ist ja, das funktioniert alles ja auch im Kleinen sehr, sehr gut. Und auch wir können das sehr gut. Ob das der Fehler bei der Arbeit ist, die kleine Notlüge, der Ausrutscher in einer Beziehung. Oft funktioniert die Schweigetaktik. Und dann kommt vielleicht die Scheibchentaktik. Und dann kommt die Verschiebetaktik. Und dann irgendwann, wenn es gar nicht geht, vielleicht dann doch das Schuldbekenntnis. Ja, vor einiger Zeit, kurz vor dem Tod von dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, ein Interview mit ihm in der Zeit gelesen. Und in diesem Interview hat er öffentlich bekannt, dass er ein Verhältnis zu einer anderen Frau hatte und daran seine Ehe fast zerbrochen war. Das war Jahre, Jahrzehnte her. Aber ich dachte, wie merkwürdig, warum erzählt ein Mensch das am Ende seines Lebens in der Öffentlichkeit und das, obwohl es schon so lange her ist. Und es begegnet mir öfters, gerade bei älteren Menschen, dass da offensichtlich Dinge im Leben sind, die einen dermaßen quälen, dass sie irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Ein Scheitern, ein Versagen, eine Schuld, die nicht vergeben ist und sie quält uns, vielleicht seit Jahrzehnten. Und dann holt sie uns ständig ein. Und dann irgendwann dringt es doch nach außen. Aber das betrifft nicht nur ältere Menschen, auch jüngere. Ich habe mal in dem Radiosender Energy gehört, Jugendsender, da gab es eine Sendung, Energy, vergib dir deine Sünden. So hieß diese Sendung und das war so eine Beichtsendung. Da konnten also Leute anrufen und sagen, was sie Schlimmes getan haben. Und dann gab es ein Voting, also eine Wahl unter den Zuhörern, ob dieser Person die Schuld vergeben wird oder nicht. Völlig abgefahren. Warum tut man sowas? Warum gibt es sowas? Und warum gibt es offensichtlich diesen Drang, danach Scheitern und Schuld dann doch irgendwann zu benennen, zu beichten? Das Gewissen plagt uns und es muss raus. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, dass es in unserer Gesellschaft zunehmend schwer wird, Dinge zuzugeben. Zunehmend schwer wird, sich zu Fehlern zu stellen, sich zu Scheitern zu stellen. Und entweder wir versuchen es zu verheimlichen oder wir versuchen es zu inszenieren. Auch das gibt es, dass man dann anfängt mit Scheitern und mit Schuld irgendwie zu kokettieren. Aber wir leben in einer recht unbarmherzigen Welt, was Fehler angeht, was Versagen angeht, was Scheitern angeht. Und um unserem schwachen Geist aufzuhelfen, wenn wir also so Namen, wie ich sie vorher genannt habe, dann doch mal vergessen sollten, dann ist es ja gut, dass es das Internet gibt. Das Internet vergisst nicht. Im Internet können Sie auch in 20 Jahren noch Uli Hoeneß eingeben. Und Sie werden nicht nur lesen, dass er bei Bayern München war, Sie werden nicht nur lesen, dass er Würstchen gemacht hat, sondern wir werden auch lesen, dass er ein Steuersünder war und dass er gescheitert ist an dieser Stelle. Dinge werden unbarmherzig und unauslöschlich gespeichert. Und das hat ungeahnte Folgen, dass das so präsent ist. Und es bringt eine weitere Veränderung mit sich, die wir hier und da in unserer Gesellschaft wahrnehmen können, nämlich, dass sich unsere Gesellschaft verändert von einer Schuldgesellschaft, also der Schuld ist, in der es eine Moral gibt und richtig und falsch und Schuld, und das verändert sich dahin zu einer Schamgesellschaft, dass es mehr geht, ja, wir müssen den Schein wahren, wir müssen das Gesicht wahren. Und das ist eigentlich das Schlimmste, nicht die Schuld, sondern dass wir unser Gesicht verlieren. In Asien ist das schon lange so, in Asien ist das eine Kultur. Aber bei uns ist das etwas Neues und ich glaube, das hängt durchaus damit zusammen. Nun sind wir geprägter, als wir denken. Und auch unsere Kultur ist geprägter, als wir denken und durchaus christlich geprägt, egal was wir glauben und ob wir glauben, aber dass es das Schuld benannt wird, dass es etwas wie Begnadigung gibt, das sind Dinge, die natürlich einen christlichen Hintergrund haben. Heute würden wir vielleicht dann manchmal eher sagen, naja, Hauptsache, du wirst nicht erwischt. Hauptsache, dein Scheitern wird nicht bemerkt. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir scheitern und dass wir schuldig werden an anderen, sondern wir gehen ja auch als verletzte Menschen durchs Leben. Wir sind ja auch Menschen, die das am eigenen Leib erfahren haben, wie das ist, wenn andere gescheitert sind. Und wenn wir vielleicht am Ende die Leidtragenden waren. Wir haben Verletzungen erfahren durch unsere Eltern, durch Mitschüler, durch Kollegen. Wir waren Opfer, Mobbingopfer. Vielleicht haben wir gescheiterte Beziehungen erlebt, vielleicht konnten wir gar nicht viel dafür. Und dann könnte man ja sagen, Schwamm drüber und trotzdem merken wir, nein, die Wunden klaffen und es sind Schmerzen, die wir in uns tragen und Verletzungen. Und wir müssen aufpassen, dass wir daran nicht verbittern. Scheitern, Gescheiter, Scheitern. Das ist natürlich die Frage, wie soll sowas denn bitteschön jetzt gehen? Gescheiter scheitern, scheitern, das schaffen wir. Aber kann man gescheit scheitern? Gibt es so etwas wie ein dummes Scheitern? Und gibt es so etwas wie ein gescheites Scheitern? Natürlich lässt sich manches psychologisch erklären, was wir tun und wie wir mit all diesen Dingen umgehen, dass wir versuchen zu verharmlosen, dass wir uns entschuldigen, dass wir rechtfertigen, dass wir sagen, wir sind doch alles arme kleine Sünder, dass wir sagen, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und trotzdem merken wir, es bleibt ein Kernproblem. Und gescheitertes Scheitern führt zu Verletzungen und dazu, dass wir andere wieder verletzen. Denn das ist ja das Verrückte. Irgendjemand hat das mal gesagt, Kinder, die nicht geliebt werden, werden Erwachsene, die nicht lieben. Also es ist ein Kreislauf, in dem wir stehen. Es ist eine Kette Und wir stehen irgendwo an einer Stelle dieser Kette. Und die Frage ist, können wir anderen vergeben? Können wir uns vergeben lassen? Wer kann überhaupt vergeben? Wir können Schuld aufdecken, wir können Scheitern benennen. Aber können wir uns auch vergeben? Scheitern ist menschlich. Wir machen Fehler, wir erleben Schuld. Je länger wir leben, desto mehr. Irgendjemand hat mal gesagt, Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi. Und je länger wir leben, desto mehr Gekritzel kommt auf unser Lebensblatt. Und die Frage ist, da gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie einen Radiergummi, der dieses Gemälde vielleicht doch nochmal korrigieren und schöner machen kann. Ich möchte Ihnen heute Morgen von einer Frau erzählen, die zu Jesus gebracht wurde. Eine Frau mit einem sehr verkritzelten Lebenspapier. Und sie hatte einen großen Fehler gemacht. Sie ist gescheitert an einer Stelle ihres Lebens. Sie hat Ehebruch begangen. Und dann wurde sie auf frischer Tat ertappt, öffentlich bloßgestellt, sozusagen an den Pranger gestellt. Schaut mal, was diese Frau getan hat. Und jeder wusste Bescheid. Jeder wusste, was Sache ist in ihrem Leben. Das war damals nicht anders als heute. Heute haben wir noch bessere technische Möglichkeiten. Wir haben sozusagen das Internet als hochtechnisierten Pranger. Damals hat man das einfach noch gemacht, indem man die Leute in der Öffentlichkeit in die Mitte gestellt hat und gesagt hat, diese Frau hat einen Fehler begangen. Diese Frau ist richtig gescheitert. Und dann erbricht ein regelrechter Shitstorm über das Leben dieser Frau. Und sie bringen diese Frau zu Jesus. Und dann lesen wir in Johannes 8, da führten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst denn du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhören zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Ältesten zuerst. Jesus blieb allein mit der Frau zurück, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind die? Hat dich niemand verurteilt? Und sie antwortete, niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tue von jetzt an kein Unrecht mehr. Die Frau wird zu Jesus gezerrt und die Leute sagen, Jesus, du bist doch der große Moralapostel. Jetzt sag du doch mal, was richtig ist. Jetzt zeig doch mal, das Gesetz ist sonnenklar, was mit einer Ehebrecherin passiert. Natürlich, sie muss gesteinigt werden. Und leider haben wir seit ein paar Jahren die Bilder wieder vor Augen, was es heißt, dass Menschen gesteinigt werden, weil wir es in islamistischen Ländern erleben. Jesus, diese Frau muss die ganze Härte des Gesetzes treffen. Und was macht Jesus? Er stimmt ein und sagt, jawohl, klar, lasst uns das Gesetz durchziehen. Steigt er ein in diesen riesengroßen Shitstorm, ist er vielleicht doch der Anheizer und sagt, Freunde, jetzt kommt, jetzt zeigt mal, lasst uns ein Exempel statuieren, dass andere erst gar nicht auf die Idee kommen. Was macht Jesus? Er kniet sich hin, er schreibt in den Sand, wir wissen nicht was. Und er sagt nur einen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und was passiert? Die Schriftgelehrten erleben, was im Neuen Testament, im Römerbrief durch Paulus steht. Da ist keiner, der Gutes tut. Nicht einer. Und die Leute wissen Bescheid. interessanterweise die Ältesten zuerst, die hatten schon mehr Gelegenheit zu sündigen. Die hatten schon mehr Gelegenheit zu scheitern. Und auf einmal merken sie, wir haben überhaupt nichts zu verurteilen. Und ich finde, diese Geschichte ist sehr, sehr lehrreich für uns, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Und es lohnt sich mal zu überlegen, wie gehen wir eigentlich mit Scheitern um? Nicht nur mit dem eigenen, sondern auch mit dem Scheitern anderer. Wie gehen wir mit den Fehlern anderer um? Wie gehen wir mit Schuld um? Jesus sagt zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht. Und es ist nicht so, dass er die Schuld verharmlost. Es ist nicht so, dass er sagt, mach, was du willst, ich liebe dich. Aber das ist Vergebung, wie wir sie live erleben. Wie kommt Jesus dazu, es so zu sagen? Wie kommt er dazu? Es ist ja kein Kavaliersdelikt. Schuld ist kein Kavaliersdelikt. Aber Jesus unterscheidet nicht zwischen großer und kleiner Schuld. Es ist kein Unterschied, ob das jetzt ein großer Fehler ist, den ein Mensch begeht oder vielleicht nur ein ganz kleiner. Jesus stellt keinen Sündenkatalog auf und sagt, also das ist ganz schlimm, das ist nicht ganz so schlimm und das geht. Nein, da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Wir alle sind hoffnungslos verstrickt in das Scheitern und in die Schuld unseres Lebens. Und das Problem ist, dass dieser Mechanismus bei uns ganz gut eingeübt wird, dass wir dieses Verschiebespiel sehr gut beherrschen. Dass wir sagen, also ich kann nicht so viel dafür, meine Eltern haben mich so erzogen. Also ich kann nicht so viel dafür, ich bin geprägt durch die Gesellschaft. Nee, der andere hat mich angestiftet. Ach nee, der war's. Ach, das machen doch alle. Wir sind sehr gut darin, dieses Verschiebespiel zu perfektionieren. Und was macht Jesus? Jesus macht Schluss. Jesus setzt diesem Verschiebespiel ein Ende und er sagt, es ist gut. Ich bin schuld. Ich nehme die Schuld auf mich. Am Kreuz hat dieses Verschiebespiel ein Ende. Dann schiebt's doch auf mich. Da kann's hin. Und als Jesus am Kreuz hängt und die Schuld dieser Welt trägt, da sagt der Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sogar die unbewusste Sünde, von der wir nicht mal wissen, was wir tun. Jesus nimmt diese Schuld auf sich. Und damit setzt er diesem Verschiebespiel ein Ende. Und wir müssen nicht mehr den Sündenbock suchen, sondern wir haben den Sündenbock gefunden. Jesus selbst wird zum Sündenbock. Und Jesus macht diesem Spiel ein Ende, diesem Zusammenhang. Und er sagt, dich mir, wie du mir, so ich dir. Dieses Prinzip der Rache wird ausgesetzt. Sondern er sagt, wie Gott mir, so ich dir. Und genau das erlebt diese Frau in dieser bitteren Stunde, dass Jesus deutlich macht, wie Gott mir, so ich dir. Du bist eine Nutznießerin der unbegrenzten Liebe Gottes in deinem Leben. Und das erlebt diese Frau. Sie erlebt Vergebung. Sie erlebt, dass auch in diesem bitteren Punkt des Scheiterns ihr Leben weitergeht, ihr Leben eine Zukunft hat. Sie erlebt Vergebung und sie erlebt Liebe. Nicht jedes Scheitern ist automatisch Schuld. Aber Scheitern führt uns oft in die Schuld hinein. Und Scheitern führt oft dazu, dass wir Angst haben. Wir haben Angst, dass wir die Achtung verlieren, dass wir die Liebe anderer Menschen aufs Spiel setzen, dass wir die Anerkennung anderer verlieren. Und deshalb versuchen wir, das Scheitern zu vertuschen. Wir posten im Internet gerne das, was uns gelingt. Und es ist ja die eiserne Regel dieser sozialen Netzwerke, dass wir uns so darstellen, wie wir gerne gesehen werden wollen. Aber natürlich ist das nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich sieht unser Leben nochmal ganz anders aus. Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Diese öffentliche Beichte, die Menschen abgeben. Vielleicht ist dieses Wort Beichte für einige ungewöhnlich. Manche tun es so in die katholische Ecke oder sagen, das hat man früher mal gemacht. Ich finde, das Wort Beichten ist ein sehr, sehr hilfreiches Wort. Dieses Beichten kommt aus dem Althochdeutschen von beichten, bejahen. und meinen nichts anderes, als dass wir sagen, wir stehen zu uns. Ich stehe zu mir mit meinen Fehlern, mit meinem Scheitern, mit meinem Versagen. Ich höre auf, die Schuld zu vertuschen. Ich höre auf, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben. Ich stehe zu mir. Und wenn wir das sagen können, dann ist das eine enorme Entlastung. Wenn wir sagen können, ich kann wieder zu mir stehen, dann ist das eine Reinigung. Und das ist für mich gescheites Scheitern. Wenn wir zu unserem Scheitern stehen und wenn wir nicht versuchen, es irgendwie klein zu reden, schön zu reden, sondern wenn wir bejahen, was in unserem Leben geschieht und was vielleicht auch falsch geschehen ist. Wenn wir das im Gebet zum Ausdruck bringen und zu Jesus sagen, Jesus, ich stehe vor dir so, wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört, mit dem, was mir gelingt und mit dem, woran ich scheitere, einmal oder immer wieder. Und ich bitte dich so herzlich um Vergebung. Ich bitte dich so herzlich, dass du deine Liebe zu mir durchhältst. Und ich bin guter Hoffnung, dass du es tust, weil du es am Kreuz getan hast. Ich möchte wieder aufrecht zu mir stehen können. Und das fällt mir dann leichter, wenn ich weiß, dass du, Jesus, zu mir stehst. Und ich weiß, ich kann neu anfangen, neu durchschatten. Das Scheitern ist nicht das Ende. Und das führt uns zu einem neuen Selbstbewusstsein. Ich bin ein von Gott geliebter und begnadigter Mensch. Es gibt für mich ein eindrückliches Beispiel für diese Erkenntnis. Ich bin ein von Gott geliebter und begnadigter Mensch. Und das ist die Geschichte von John Newton. Manche kennen die vielleicht. John Newton war ein englischer Sklavenkapitän, einer von der grausamen Sorte. Und er hat überhaupt keine Skrupel gehabt, mit Menschen widerlich umzugehen. Und er ist in seinem Leben an vielen Stellen gescheitert, hat Schuld auf sich geladen. Und dann hat er eines Tages etwas gehört von Jesus. Und plötzlich ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen und er hat gemerkt, was er in seinem Leben eigentlich tut. Und dann hat er diese unglaubliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes erlebt, die selbst so einem Menschen wie ihm gilt. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Er wurde einer derer, die die Sklaverei abgeschafft haben. Und er ist der Autor dieses sicher bekanntesten Liedes der Christenheit, Amazing Grace. Also diese unverdiente, bestaunenswerte Gnade und Barmherzigkeit. Und die Folge, wenn ich das verstehe, wie tief diese Barmherzigkeit reicht, die Folge ist, ich darf Fehler machen. Und ich darf dazu stehen. Und andere dürfen auch Fehler machen. Und ich kann damit umgehen. Und ich will dieses Motto einüben, wie Gott mir, so ich dir. Und wir können das in unserer Gemeinde am allerbesten einüben. Das ist mein großer Wunsch momentan, weil ich den Eindruck habe, wir haben es so nötig, dass wir fehlerfreundliche Gemeinden haben. Ich erlebe das leider in unseren christlichen Kreisen auch, dass an dieser Stelle eine unglaubliche Unbarmherzigkeit herrscht. Dass wir manchmal gnadenlos mit Fehlern anderer umgehen. Und das ist ein großer Wunsch, dass unsere Gemeinden dafür bekannt sind, dass sie ein fehlerfreundliches Klima haben. Dass wir nicht wie die Pharisäer die Leute zu Jesus zerren, sondern dass unsere Gemeinschaft geprägt ist von diesem neuen Prinzip, wie Gott mir, so ich dir. Und dass es uns leichter fällt, zu unserem Scheitern zu stehen, dass wir nicht auch noch durch unsere Gemeinde hineingetrieben werden dahin, dass wir Schuld und dass wir Scheitern vertuschen müssen. Das wünsche ich mir von Herzen, dass wir dafür bekannt sind. Und Jesus macht es uns leicht, dass wir so unterwegs sind, weil wir bei Jesus am allermeisten erleben, was es heißt, dass er ein fehlerfreundlicher Gott ist. Dass er einer ist, der uns die Fehler vergibt. Und das heißt, wir können einen Unterschied machen im Umgang mit Fehlern, im Umgang mit Scheitern. Wir können gescheiter scheitern, indem wir zeigen, wie es gelingen kann, zum Scheitern zu stehen und trotzdem gut weiterzuleben. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Nein, wir sind nicht besser. Alles, was es sonst auch gibt, gibt es auch in christlichen Kreisen. Es wäre, wir würden die Augen verschließen, wenn wir das nicht wahrnehmen würden. Auch Christen scheitern und wir sind gut darin. Aber ich hoffe, wir können gescheiter scheitern. Und wir können das leben, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der vergibt. Und wir können das erleben, dass auch im Scheitern ein Mensch, ein geliebter und ein anerkannter Mensch Gottes bleibt. Und deshalb lade ich Sie herzlich ein, in diesen neuen Machtbereich zu treten, in diesen Machtbereich der Liebe. Und das Kreuz ist für mich das große Zeichen für diese Liebe und für diese Vergebung Gottes. Es ist für mich das Zeichen dafür, dass wir bei Gott unser Scheitern eingestehen können. Und das Kreuz ist für mich wie so eine Art Sondermülldeponie, wo wir all das, den Schutt unseres Lebens abladen können, wo wir es hinbringen können und sagen können, da bin ich gescheitert. Jesus, da habe ich Schuld auf mich geladen. Jesus, ich bringe dir das Zerbrochene meines Lebens. Und wie hat mal jemand gesagt, Gott kann zerbrochene Herzen heilen, wir müssen ihm nur alle Stücke übrig lassen. Beichte heißt, ich stehe zu mir. Ich beschönige nichts, ich dramatisiere nichts, ich stehe zu mir und Gott steht zu mir. Und er vergibt mir und Gott wagt den Neuanfang, immer wieder neu. Wie in der Geschichte dieser Frau, wie in unserer Lebensgeschichte und so, wie er das getan hat, zu allen Zeiten. Amen.